Im Übrigen finde ich, dass mein Hintergrund immer so aussieht, als ob das irgendwie so ein eingespielter Hintergrund wäre, ne?
Ich finde das richtig schön und eigentlich habe ich da auch kurz überlegt, ob wir vielleicht doch mal bei diesen Folgen einen Videopodcast dann machen. Wenn du das hinbekommen hast bei Spotify, dann
Ja.
kümmere ich mich auch um meinen Hintergrund.
Aber es ist echt.
Ich fasse den Vorhang an.
Ja, so sieht unser Wohnzimmer aus.
Es ist wirklich ein sehr stylisches, hübsches Wohnzimmer.
Das stimmt, das stimmt. Ja, dank meiner Frau.
Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hast du den Stolperer gemerkt? Ich hab's nicht aufgeschrieben.
Meinst du bei mir oder bei dir?
Du, ich habe gesehen, dass du abgelesen hast.
Nein, nein, ich habe nichts aufgeschrieben. Das kannst du gar nicht sehen jetzt, ne?
Oha,
Ich
oha.
habe das tatsächlich nach über 80 Folgen aus dem Kopf aufgesagt.
Ich glaube, ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, irgendeinen anderen Fachbereich statt Ergotherapie, würde ich gerade sagen, in meinem Kopf.
Zum ersten Podcast der Logopädie aus Deutschland.
Oh, liebe
Oder
Zuhörende.
Entschuldigung, der Podologie.
Ja.
Hast du schon mal eine podologische, sagt man podologisch, eine podologische Praxis gesehen? Ich habe jetzt eine in meinem Leben gesehen.
Nee, habe ich noch nicht. Aber
Ich dachte, ja.
ich bin
Ich dachte,
gerade
das wäre.
im Austausch mit dem Verband der Podologen, weil ich was
Naja.
für Polyneuropathie rauskriegen möchte.
Interessant. Ich dachte, das wäre immer so ein Scheinberuf, den es gar nicht gibt, irgendwie. Also, ich habe,
Nein,
glaube
sie
ich, in.
gibt es. Sie
Ich
sind
habe im Bad.
sehr wertvoll.
Ja, total, total. Ich habe in Bad Pyrmont, glaube ich, die erste Praxis für Podologie gesehen in meinem Leben.
Und?
Ja, nix, ich war nicht drin, aber ich habe es halt von außen gesehen. Und war erstaunt und gesagt, das gibt es ja wirklich. Es ist ja nicht so wie Bielefeld, sondern tatsächlich.
Grüße gehen raus an die Praxis in Bad Pyrmont.
Super, so.
Jetzt denken sich die Leute bestimmt, was machen die denn da? Und der arme Gast, der da zuhören muss gerade. Aber
Tatsächlich.
nein, Robert und ich sind heute tatsächlich alleine. Und also ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil wir haben heute ein ganz neues Format vor. Das geistert uns schon ein bisschen länger im Kopf herum, weil vor, nach, zwischen den Folgen Robert und ich eigentlich immer schöne Gespräche haben, wo wir schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich könnten wir es auch mal aufnehmen. Eigentlich könnten wir es auch mal aufnehmen und Menschen fragen, wie sie das handhaben, was sie davon halten, ob sie eine ähnliche Meinung haben oder eine differenzierte. Und ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das halt
Machen wir
mal.
das. Genau, das ganze Format wird Performance Talks heißen sozusagen. Und wir wollen das gar nicht so vollgeskriptet machen, sondern tatsächlich als lockeres Gespräch. Natürlich werden wir gewisse Themen vorbereiten. Wir haben auch immer so einen ähnlichen Ablauf, wie auch unsere Interviews auch ablaufen. Da haben wir ja auch eine ähnliche Struktur, weil Sabrina und ich, wir sind halt auch Strukturmenschen, wir brauchen das. Und auch
Aber echt.
diese Talks werden eben auch immer in einer ähnlichen Struktur ablaufen. Das heißt trotzdem, wenn ihr jetzt mal sagt, ey, ich hätte gern auch mal ein Thema, worüber ihr mal sprechen könnt und ich würde euch das Thema auch zutrauen, es zu besprechen, dann schickt uns das ganz, ganz gerne, weil natürlich wir auch nicht alle Themen besprechen können. Das würden wir uns gar nicht herausnehmen, da irgendwelche Fachthemen zu bequatschen, wo wir überhaupt gar keine Ahnung haben, nur damit irgendwas geredet worden ist.
Ich habe neulich einer Praktikantin von mir davon erzählt, dass wir das vorhaben. Die wusste
Ja.
das quasi schon und auch das Thema. Und die hat gesagt, oh, das muss ich mir anhören. Also, von daher,
Sehr
kurzer
gut, da haben wir
Spoiler.
ja schon mal eine Hörerin.
Für dieses Format, genau. Okay, wir haben es auch so gemacht. Wie gesagt, jetzt erzähle ich ein bisschen was zur Struktur, dass es zumindest eine Beginnerfrage gibt und eine Abschlussfrage. Und immer einer von uns da den Hut auf hat. Das wäre in der Folge ich. Ich habe mir Gedanken über die Anfangsfrage gemacht, die ich Robert gleich stelle. Dann gibt es einen Mittelteil, also ein Thema, über das wir beide ein bisschen sprechen, aber ich natürlich die Frage zuerst Robert stelle. Und zum Schluss habe ich noch eine Mini-Frage an Robert. Das heißt, ihr müsst nicht immer quasi die Antwort von beiden euch anhören, sondern es ist immer einer im Mittelpunkt, der so quasi ein bisschen im Interview steht. Genau.
Genau, ganz kurz zum Thema an sich. Das ist jetzt nicht so wirklich vorbereitet, muss man dazu sagen, Sabrina, ne? Also,
Ja, das stimmt.
ich glaube, Sabrina hat mir, war das gestern Abend oder
Gestern
vorgestern?
Abend.
Gestern Abend. Gestern Abend die Thematik geschickt. Das heißt, ich habe auch nichts dazu aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt auch nicht wirklich groß Gedanken gemacht. Soll auch gar nicht so sein. Ich finde, wir haben ja vorhin gesagt, es soll jetzt nicht unbedingt runtergeskriptet sein, sondern
Genau.
wir möchten da ganz locker drüber sprechen. Das heißt auch natürlich, ja, wenn man mal vielleicht irgendetwas äußert, was vielleicht problematisch klingen könnte, wir hoffen es natürlich nicht, dann habt ein bisschen Nachsicht bitte. Das ist einfach vielleicht im Gespräch manchmal so, dass vielleicht auch etwas anders rüberkommt, wie es dann auch gemeint ist.
Geht damit auch gerne mit uns in Diskurs. Also, ne, schreibt es einfach. Wir wollen da keine offenen Fragen oder sowas haben. Das wäre uns schon auch wichtig, dass ihr uns das mitteilt. Weil
Definitiv,
nur
ja.
so können wir auch lernen in diesem sehr, sehr neuen Format für uns. Robert, ich gehe jetzt gleich mal rein. Jetzt haben wir sehr, sehr viel erklärt, wie dieses Format läuft. Ihr
Ist ja
merkt, wir
wichtig,
sind
das ist ja wichtig.
Strukturmenschen. Und zwar wäre die erste Frage an dich, und das ist wahrscheinlich eine Frage, die wir uns immer beibehalten werden. Was ist denn ein Ärgermoment für dich gewesen? Eigentlich haben wir gesagt im Monat oder zwischen der letzten Folge, aber weil das Format jetzt neu ist, würde ich sagen, egal was, sag mir mal deinen Ärgermoment, den du je hattest oder einen deiner.
Je hat es. Ich würde vielleicht das so runterbrechen, zu sagen, den letzten Ärgermoment, den ich hatte.
Also.
Weil in vielen Jahren Beruf kommt da schon einiges zusammen. Aber den letzten Ärgermoment, den ich hatte, ohne jetzt auch wirklich Klientendaten zu nennen, ich hatte eine Klientin im Zentrum, wo ich gearbeitet habe. Ich arbeite derzeit nicht mehr mit Klientinnen und Klienten direkt, sondern ich bin ja in der Führungsebene. Und jedenfalls hatte die junge Frau einen doch sehr schweren Schlaganfall, muss man sagen. War halbseitig gelähmt. Funktionell hatte sie sich doch dann verbessert, aber jetzt nicht so, dass sie aktiv irgendwas greifen konnte oder dass das so handlungssicher war, dass sie jetzt keine Probleme damit gehabt hätte oder irgendwas. Und normalerweise müsste ich ja auch gar nicht mehr in der Führungsposition gerade sitzen, sondern eigentlich ja berentet sein, weil die Dame hatte das Anliegen, sich einen Zopf machen zu können. So, sie hatte aber tatsächlich von der Ressource eigentlich nur eine Hand zur Verfügung, weil zu dem Zeitpunkt die betroffene Hand eben noch gar nicht wirklich greifen konnte. Dann hatte ich zu ihr gesagt, okay, versuchen wir, können wir ausprobieren. Das ist jetzt noch nicht mal ein Ärgermoment, der kommt dann gleich. Das probieren wir aus. Und es hat nicht funktioniert. Also vorne und hinten nicht, gar nichts und im Kopf stand nicht und auf einem Bein nicht. Es hat einfach gar nichts funktioniert. Die Schwierigkeit dahinter war auch noch hinzu, dass sie unfassbar dickes Haar hatte. Und ich ja sowieso jetzt nicht unbedingt groß ausgebildeter bin, Zöpfe zu machen. Ich habe zwar eine
Bist du?
Tochter.
Kannst du das nicht?
Nein, ich kann das nicht. Kleiner Nebenbemerk, meine Frau ist jetzt 2 Wochen bald nicht da, beruflich. Und jetzt muss ich am Wochenende Zöpfe flechten üben. Naja, egal. Jedenfalls haben wir alles versucht und ausprobiert, hat nichts funktioniert. Und ich hatte dann irgendwann zu ihr gesagt, du, wenn wir das schaffen mit deinem Zopf, dann gehe ich in Rente. Wir haben es dann geschafft, tatsächlich.
Und du bist noch da.
Ich bin noch da. Es ging dann doch schneller als gedacht. Genau, jedenfalls haben wir es dann geschafft und das mit einem adaptierten Zopfgummi, den ich dann bestellt hatte in Großbritannien und das hat auch wunderbar funktioniert alles und alles geklappt, sie hat es auch hinbekommen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, mein Ärgerungsmoment war jetzt aber, dass sie mir vor ein paar Wochen oder ja, das ist gar nicht so lange her, ein Video geschickt hat per WhatsApp. Wie sie ganz stolz mir gezeigt hat, dass sie sich selber einen geflochtenen Zopf jetzt machen kann. Das heißt, sie hat
Wahnsinn.
eine gewisse Strategie aufgebaut, also sie ist motorisch besser geworden, aber eben trotzdem noch mit Schwierigkeiten behaftet, was das betrifft, und hat trotzdem geschafft, sich einen Zopf zu flechten und auch zu binden. Und ja, da war ich sehr, sehr stolz auf sie, muss ich ehrlich sagen. Das hat nochmal gezeigt, weil ich mit ihr nicht so viel funktionell gearbeitet habe. Auch natürlich, das wäre ja vermessen, vielleicht kriegen wir auch gleich eine Überleitung halt zum anderen Thema vielleicht, wäre vermessen in dem Status, in dem sie war, grundsätzlich zu sagen, nö, da machen wir gar nichts, sondern wir haben das so ein bisschen gesplittet, auch auf Berufsgruppen. Das heißt, sie war nebenbei noch in einer anderen Praxis, die sehr, sehr funktionell gearbeitet haben, abgesprochen aber. Von daher, da wusste ich, da ist sie dann in guter Behandlung, was das betrifft. Und wir hatten Oder ich hatte vermittelt einen Personal Trainer mit ihr, dass sie im Fitnessstudio noch trainieren kann. Genau, also das war so der Rahmen, den wir gebaut haben für sie. Und ich hatte eher mit ihr so ein bisschen an den Lösungskompetenzen gearbeitet, zu gucken, okay, wie kann ich mit meinen Einschränkungen Lösungen finden für mich? Und das hat sie dann auch hinbekommen. Sie ist dann sogar nach Nepal gefahren zum Wandern. funktionell, aber so, dass man sagt, okay, viele andere hätten es nicht hinbekommen. Das muss man einfach so sagen. Ne, also sie konnte auch keinen Wanderstock halten oder so, hat nicht funktioniert. Aber sie hat es trotzdem durchgezogen und wunderbar ist daran gewachsen. Letztens ist es Skifahren gewesen, das erste Mal wieder. Und ist da
Wahnsinn.
sehr, sehr ja, angetrieben, muss man sagen, selber auch Lösungen für sich zu finden. Und das war so mein Moment, wo ich sage, okay, da habe ich dann doch therapeutisch gut mit ihr gearbeitet. Das zeigt nochmal, wie wichtig es aber ist, so eine gewisse, ja, Volition bei dem Klienten zu haben, dass er selber auch erkennt, okay, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Also auch so ein Ziel dahinter. Ich glaube, wenn wir ziellos irgendwie gearbeitet hätten, vielleicht nur mobilisiert oder nur bewegt, die betroffene Seite, dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht dahin gekommen, sich selber auch, ja, Strategien zu überlegen, wie ich auf Lösungen komme. Und das war so mein Ärgermoment, mein letzter, wo ich sage, ja, das ist schön. Das hat mich wirklich gefreut.
Das ist schön. Dann lassen wir genauso stehen. Und ich mache jetzt auch die Überleitung zu unserem größeren Thema. Du hattest es ja schon ein
Ja.
bisschen angesprochen. Die eine Praxis, mit der du da auch im Austausch standest, die hat ja sehr funktionell gearbeitet. Und in der heutigen Ergotherapie mit dem Paradigma der Betätigung stehen viele vor dem Problem, ja, was darf ich denn jetzt überhaupt noch machen in meiner Einheit mit dem Klienten? Darf ich den irgendwie auch mal ganz plump gesagt ausmassieren, wenn der das jetzt irgendwie sagt, boah, mir geht's heute total schlecht, oder darf ich eine Narbenmassage machen, oder darf ich denn funktionell arbeiten? Ist es überhaupt in dem Sinn der Berufsgruppe, so wie wir sie gerade vertreten, oder mache ich da irgendwas, zumindest moralisch Illegales?
Ja,
Wie
das ist,
stehst du
ist, ja.
dazu?
Das ist eine,
Funktionell
ja.
arbeiten in der betätigungszentrierten Ergotherapie.
Das ist eine sehr, sehr große Frage, Sabrina, die du ja ausgedacht hast. Wie gesagt, ich habe es gestern Abend, glaube ich, gelesen. Ich glaube, um 21 Uhr noch was hast du mir das geschickt.
Überraschung.
Ja, genau, Überraschung. Das ist auch eine Frage, wo man natürlich, wenn man öffentlich darüber spricht, auch ein bisschen vorsichtig sein muss, meiner Meinung nach. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst habe vor Reaktionen oder irgendetwas, sondern weil diese Frage schon auch die Welt der Ergotherapie etwas spaltet manchmal. Also es sind ja auch in der Vergangenheit, war es auch ein Streitthema, würde ich meinen.
Ist
Immer
es
so
heute
ein,
noch?
ja, das Problem ist definitiv, man bewegt sich ja irgendwann in gewissen Bubblen und da ist es dann irgendwie nicht mehr so ein Streitthema, aber ich kann mir schon vorstellen, natürlich ist es ein Streitthema. Und in der Vergangenheit, so hatte ich das zumindest immer wahrgenommen, war das auch immer so ein Thema zwischen akademisierten Therapeutinnen und nicht akademisierten Therapeuten. Und das war, finde ich,
Ja,
total
stimmt.
falsch, dass man da immer den Unterschied macht. Und ich finde es auch nicht richtig, dass man die Ergotherapie in Funktion und Betätigung trennt. Ich hatte da auch mal einen Artikel geschrieben, in der Ergopraxis darüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß vom Titel. Ich glaube, Funktion und Betätigung sind untrennbar oder irgendwie so. Das zeigt, glaube ich, schon, wie ich dazu stehe. Dass das große Problem, glaube ich, ist, dass man etwas verwechselt. Und zwar ein funktionelles Training bedeutet nicht automatisch funktionsorientiertes Arbeiten. Das ist der Unterschied, aus meiner Sicht zumindest. Ich finde schon, dass wenn ich, Entschuldigung, eine Klientin oder einen Klienten habe, wo ich weiß, er kann oder sie kann mit einer Funktion, die realistisch ist, auch wieder zu erlangen, eine Betätigung, die er sich wünscht, durchführen, dann wäre es ja vermessen von meiner Seite aus zu sagen, nö, mache ich nicht, weil ich ihm dann ja auch die Möglichkeit nehme, mit dieser Ressource letztendlich seine Betätigung wieder durchführen zu können. Das ist meine Sicht der Dinge darauf. Ich finde, das ist die Kunst, zu überlegen, welche Prognose steckt dahinter und kann ich realistisch betrachtet mit einer gewissen Körperfunktion oder einem Körperfunktionstraining letztendlich die Betätigung erreichen. Ich hatte schon Kolleginnen und Kollegen erlebt, die gesagt haben, ja, dann machst du halt ein Hilfsmittel. Ja gut, wenn das dann mein Job ist, dann ist das ja relativ schnell fertig, dann kann ich ein Hilfsmittel verordnen lassen und dann ist ja der Käse gegessen und alles ist schön. Aber ich weiß selbst, ich hatte 2022 einen sehr, sehr schweren Bandscheibenvorfall. Ich habe mein Bein war gelähmt, konnte kaum laufen, also war wirklich nicht so lustig. Und ich hatte immer ein ganz, ganz starkes Kribbeln und Taubheitsgefühl im Fuß. Und zu diesem Zeitpunkt war das für mich immer so ein Punkt, wenn Klienten dann zu mir kamen, ja, das stört so und ne, das hat aber alles funktioniert so weit, da habe ich mir auch gedacht, was haben Sie, das stelle ich nicht so an, ne? Also du kannst laufen, funktioniert doch alles. Aber dieser Störfaktor, den habe ich nie irgendwie im Blick gehabt. Also auch ein Störfaktor, der letztendlich auch eine Betätigung beeinflussen kann. Und als ich dann selber in der Situation war, habe ich gemerkt, boah, irgendwie, na klar, ich kann das jetzt alles machen, aber es stört mich trotzdem. Und jeder Therapeut, oder man hätte jetzt mir vielleicht irgendwie was verordnen können, dann hätte ich das mir irgendwo ans Bein geklebt und dann wäre ja der Job gegessen gewesen, aber nee, das wäre nicht zielführend für mich gewesen. Also, und diese Adaption von der eigenen Erfahrung auf die Klientinnen und Klienten für mich als Erfahrungswert war da sehr, sehr wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass wir diese Ansätze niemals trennen sollten. Und wenn man sich auch den Top-Down- und Button-Up-Ansatz anguckt, dann ist es ja auch nicht trennbar. Die Frage ist natürlich immer, in welchem Prozess befinde ich mich, wenn jetzt eine Klientin oder ein Klient zu mir kommt und ich natürlich rein funktionell anfange zu arbeiten, dann ist es für mich keine Ergotherapie. Wenn ich aber eine Befundaufnahme mache und ich evaluiere Betätigungsanliegen und durchlaufe Prozess und wir kommen dann auf den Nenner, dass man sagt, okay, funktionell müssen wir da was arbeiten, auch gerade in Form der Handtherapie zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Ja gut, dann ist es ja mit einer Maßnahme in dem gesamten Betätigungsprozess, den ich eigentlich durchführe. Jetzt kann man sagen, okay, aber da sind ja andere für deutlich besser ausgebildet drin. Das stimmt, da gebe ich recht. Also ich fühle mich jetzt funktionell auch nicht irgendwie gut ausgebildet. In dem Bereich der Neurologie zum Beispiel fühle ich mich sehr gut ausgebildet. Das ist so mein Steckenpferd und ja, da bin ich spezialisiert drin. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich zumindest es nicht A versuchen kann vielleicht, wenn ich merke, okay, es funktioniert nicht, dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass er woanders besser aufgehoben ist, der Klient oder die Klientin. Aber ich glaube im Grunde, wenn man spezialisiert darauf ist, gerade vielleicht handtherapeutisch, dürfen wir uns da nicht rausnehmen. Es ist zu einfach gedacht.
Ich finde die Erklärung sehr schön und ich muss sagen, dass ich über die Jahre dahin auch gekommen bin. Und ich habe mit dir schon, da schon öfters drüber geredet, dass ich zum Beispiel ja auch sehr klassisch ausgebildet wurde. Also ich kann ja, wie gesagt, ein Tellerservice vom Feinsten mit abgemessener Dicke quasi zum Beispiel töpfern. Genau, und habe mir dann auch die Betätigung mehr oder weniger überall angelesen und hatte Gott sei Dank auch zum Beispiel ja auch mit dir jemand, der da auch immer sehr verständnisvoll war, selbst wenn man dann doch mal irgendwas Handwerkliches gemacht hat. Aber der Sinn, dass der Alltag wieder funktionieren muss und auch dieses, okay, die Leute, die streben auch danach, dass eben vielleicht auch Lösungsansätze geboten werden oder manche Anliegen gar nicht aufgenommen werden durch verschiedene Berufe. Das hat mich dann doch immer wieder getragen und ich finde, dadurch hat sich auch meine Einstellung zum funktionellen Arbeiten hin zu mehr betätigungsorientiertem Arbeiten, zentriertem Arbeiten geebnet. Aber auch ich habe echt viele Momente, wo ich tatsächlich funktionell arbeite. Ich habe es gerade eben vorher noch mal mit dir besprochen. Ich hatte eine Handpatientin. Es war von Anfang an klar, sie hat keine Einschränkung. Die hatte so eine Blutblase von Geburt an in der Hand. Die ist jetzt operiert worden, relativ tief, Handinnenfläche. Und sie hatte das auch mit mir besprochen vorher. weil die arbeitet quasi in der gleichen Klinik wie ich. Wir sind ein großes Haus, von daher ist es kein Problem. Und deswegen hatte die auch schon vorher Kontakt mit mir aufgenommen. Und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte gerne wissen, wenn du mit dem Rezept zu mir kommst, was nicht mehr zu Hause funktioniert. Und sie hat dann beim ersten Rezept schon gesagt, eigentlich funktioniert alles, aber ich traue mich nicht ran. Ich traue mich nicht an, das anzufassen. Ich traue mich nicht an, ne? Und deswegen hat es vielleicht auch für außen ausgesehen, als hätte ich diese 10 Mal mehr oder weniger nur Narbenmassage gemacht und mit ihr verschiedene Übungen noch gemacht. Aber letztendlich war es einfach dazu, dass sie Angst abbaut, die Narbe anzufassen, damit umzugehen, damit Liegestütze wieder zu machen und sich zu trauen, wieder Schraubgläser aufzumachen, was in ihrem Alltag tatsächlich eine große Bedeutung hat, Schraubgläser. Weil sie zum Beispiel auch sehr viel einkocht und so weiter und so fort. Das heißt, das hat dahingehend eine große Bedeutung für sie gehabt und es ging tatsächlich rein nur um den Angstabbau. Und wir haben ganz klar kommuniziert, wir machen diese 10 Mal miteinander, probieren verschiedene Sachen aus, holen andere Leute mit ins Boot, wie das Sanitätshaus, weil es dann mal noch ein Lymphgeschehen gab und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viel drumherum gemacht und letztendlich hatte sie kein konkretes Betätigungsanliegen, weil sie gleich schon ins Kompensieren ist und das mit der anderen Hand dann geöffnet hat oder den Mann hat aufmachen lassen. Aber letztendlich hatten wir dann das Thema, dass sie die Angst davor verliert. Und es sah aber von außen aus wie eine rein funktionelle Behandlung, was es ja letztendlich auch war. Und ich finde, da dürfen wir uns auch nicht verunsichern lassen, weil für die Patientin war das sehr, sehr gewinnbringend. Und wie gesagt, sie macht jetzt wieder Liegestütze, sie kann wieder die Schraubverschluss öffnen und sie muss nicht mehr kompensatorisch arbeiten, sondern kann das, traut sich wieder, da die volle Kraft aufzuwenden. Und das hätte ich jetzt nur mit Besprechung und Coaching nicht mit hinbekommen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir gerade auch nochmal gedacht, es ist ja so, dass wir ja in vielen Therapieberufen das Problem haben der langen Wartelisten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hab ein Beispiel gehabt, ich habe einen Klienten gehabt, der auch einen Schlaganfall hatte, der häuslich versorgt worden ist. Ich bin dann zum Hausbesuch zu ihm und da war es auch nicht möglich, dass da physiotherapeutisch eine Maßnahme stattfinden kann, weil die Ressourcen einfach nicht vorhanden waren. So, er war auch nicht in der Lage, dorthin zu fahren irgendwo. Also das war schier unmöglich. Und da muss man sich auch mal ein bisschen die moralische Frage stellen. Das ist, glaube ich, so ein Dilemma, was wir manchmal dann haben. Ja, was macht man denn da? Ne? Also bin ich jetzt derjenige, der dann auch sagt, naja, ist ja nicht meine Aufgabe, ich gehe jetzt. Viel Spaß und viel Glück. Oder springe ich dann da manchmal doch über meinen Schatten, auch wenn ich weiß, ist jetzt nicht so meine Kerndomäne eigentlich, aber wenn ich jetzt das nicht mache, macht es niemand. Das ist halt schwierig, ist das. Also, das ist ja natürlich auch eine politische Situation, in der wir da gebracht worden sind, therapeutisch. Da können wir auch nichts dafür. Aber natürlich, das ist so ein Dilemma, was man hat. Bei dem Klienten, den ich dort hatte, zum Beispiel, der lag in seinem Pflegebett und hatte einen Rollstuhl. Zu Fuß war das leider gar nicht möglich. Und er hatte das Anliegen dann bei mir irgendwann geäußert, dass er gern wieder vor die Tür möchte zum Rauchen. So. Hatte auch eine Riesendiskussion früher mit meinem Team dort drüber, weil wie kann das denn das sein, dass ich an so einem Anliegen arbeite? Aber ich denke mir, okay, ist ja seine
Es gibt
Entscheidung.
gerade so viele Ansätze zu folgen von uns. Entschuldigung, dass ich da kurz reingrätsche.
Ja,
Hört euch
ja.
zum Beispiel die Folge mit Gabi Bracher an zur Wartelisten und Ethik oder auch zur Nathalie Goetz mit der Dark Occupation.
Das stimmt. Also Dark Occupation, genau. Und jedenfalls hatte ich dann mit ihm auch erst am Anfang wirklich rein funktionell gearbeitet. Aber immer mit dem Bezug natürlich des Anliegens, ich möchte gerne vor die Tür kommen, um eine Zigarette selber rauchen zu können. So, jetzt hätte ich natürlich sagen können, okay, nee, machen wir nicht, weil das gehörte jetzt nicht zu meinem Bereich, jetzt mit Ihnen hier irgendwann welchen. Ja, Kräftigungsübungen für die Beine zu arbeiten oder so, weil das hat er gebraucht in dem Moment. Anders hätte er es nicht hinbekommen. Es war einfach zu instabil, auch Rumpf und, ne, also rein funktionell gesehen hätte er das sonst ohne Training so nicht hinbekommen. Und er war auch zeitweise alleine. Die Schwester war da sehr, sehr engagiert, aber die hat gearbeitet. Also musste er es irgendwie alleine hinbekommen. Und wir haben das dann trainiert und auch rein funktionell, immer mit dem Hintergrund des Rauchens vor der Türe. Und dann bin ich eines Tages zum Hausbesuch gefahren und fröhlich wie ich war, pfeifend dahin gespaziert. Und dann saß er draußen in seinem Rollstuhl und hat eine geraucht. Und hat es alleine hinbekommen. Und das sind so die Punkte, wo ich dann gesagt habe, okay, war ja richtig. Also wir haben natürlich funktionell gearbeitet. Und ich glaube, jeder, der in die Situation reingekommen wäre und hätte mich da gesehen, hätte dann gesagt, ja, aber Robert, das ist jetzt nicht deine Aufgabe hier eigentlich, ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, da unterscheiden wir uns eben zu anderen Berufsgruppen. Und zeitweise überschneiden wir uns da in diesen Bereichen. Aber wir unterscheiden uns deswegen, weil wir dann doch durch die andere Brille gucken in dem Prozess. Und ich glaube, das ist so die Kernaussage, die man so geben kann. Ohne ergotherapeutischen Prozess kein funktionelles Training, aus meiner Sicht. Mit ergotherapeutischem Prozess hat es auch seinen Platz.
Und das lassen wir so als Aussage stehen. Vielen Dank, Rufer, dass du dich dieser Frage gestellt hast. Ich muss noch eine Anmerkung machen. Es heißt nicht Dark Occupation, sondern The Dark Side of Occupations.
Oh, The Dark, okay, genau, schon hast du recht.
Genau, ja, nur, dass wir hier fachlich richtig bleiben. Ne?
Mir ist es ja immer ein bisschen schwierig mit dem ganzen Begrifflichkeit, aber das Thema können wir irgendwann auch mal aufmachen.
Genau.
Was von zum Beispiel auch mit Betätigungszentrierung, Betätigungsorientierung.
Und Orientierung, genau, auch das können wir einmal aufmachen. Ihr dürft uns da gerne auch Fragen schicken. Weil vielleicht sagen wir auch, hey, wir haben uns da einlesen müssen, weil da waren wir jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand oder sowas.
Ja, genau. Also, aber das Thema können wir gerne mal besprechen. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Begrifflichkeiten.
Ja.
Aber lass uns da gerne dann mal nochmal ein Thema nochmal aufmachen.
Ihr wisst, ihr könnt uns die Fragen stellen. Ich habe noch eine letzte Frage, lieber Robert, an dich, bevor wir dieses Format für heute beenden.
Gerne.
Ich habe einen Satzanfang für dich, den ich gerne hätte, dass du den beendest. Und zwar, niemand spricht darüber, dass.
Niemand spricht darüber, dass, trotz der Kerndomäne, die wir haben, jetzt muss ich mich ganz vorsichtig ausdrücken, glaube ich, trotz der Kerndomäne, die wir haben, der Ergotherapie, die uns allen auch bewusst ist, wir trotzdem, ich sag mal, im normalen Angestelltenverhältnis die Situation haben, dass wir Klientinnen und Klienten so behandeln, bewusst so behandeln, dass wir wissen, okay, das ist jetzt nicht die Kerndomäne, die wir ausführen, sondern das sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir haben. Sprich zum Beispiel Langzeitklienten oder eben doch auch Klientinnen und Klienten mit rein funktionellen Training, was wir durchführen, wo wir dann schon vielleicht in der Funktionsorientierung sind, was aber einfach in Deutschland normal ist, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und da nochmal ein kleiner Appell, sich da vielleicht manchmal den Stress auch rauszunehmen. Und letzter Satz dazu, Sabrina. Eine kluge Frau namens, oder zwei eigentlich, namens Ellen Romain und auch Gabi Kirsch, mit denen ich sehr eng in Kontakt stehe, immer wieder, haben wir zu mir gesagt, Robert, mach dir nicht so einen Stress in deinem Arbeitsalltag. Schaut, dass ihr vielleicht im Gesamtklientel, was ihr habt, ein, zwei Klienten am Tag herausnehmt, wo ihr wirklich absolut fokussiert ergotherapeutisch arbeitet, wenn die Rahmenbedingungen es eben nicht immer zulassen, und da dann wirklich den Fokus draufsetzt, weil wir kennen das alle. Wir würden gerne die Rahmenbedingungen manchmal ändern, aber das ist auf höherer Ebene eher ansässig.
Und hier nochmal persönlich, genau diesen Satz hast du mir vor Jahren, ich glaube 2019, einmal gesagt. Und das hat mich so entspannt und so viel weitergebracht in meiner Arbeit. Von daher dir auch danke, dass du diesen Satz von Gabi und Ellen an mich weitergegeben hast.
Sehr, sehr gerne.
Das war's mit unserer ersten Folge Performance Talks. Wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Wir sind sehr gespannt auf eure Fragen, euren Input für eine zweite Folge. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht mehr dazu sagen, oder?
Mehr brauchen wir nicht sagen.
Ich kann sagen, dass es ein Single-Take war.
Oh, ganz kleiner Fun-Fact noch, weil wir, Sabrina war ein bisschen aufgeregt heute.
Ja, total.
Und ich hatte gestern tatsächlich, wurde mir ein bei Facebook gibt es auch immer hier heute vor 20 Jahren Erinnerungen. Und dann wurde mir mein Bild eingespult von 2019, wie ich mein Setting aufgebaut hatte für die zweite Performance Skills Folge. Im Hintergrund noch der Teamkalender von 2019. Und da weiß ich noch, wie aufgeregt ich da war. Und von daher ist das doch eigentlich ganz, was ganz Schönes, dass wir eigentlich fast zu unserem Geburtstag vom Performance Skills, so kann man es fast
Das
sagen,
stimmt.
ein neues Format jetzt aufgemacht haben. Und es freut mich wirklich sehr, Sabrina, dass wir das schon so lange zusammen machen. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, meldet euch gerne. Wir freuen uns auf eure Fragen, Kritik, Äußerungen, alles erlaubt. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.